Ja, herzlich willkommen zum Podcast Sicherheitsfragen, dem ÖDIF Informationssicherheitspodcast für Entscheidungsträger.
Ja, hallo Jean. Du sag mal, hast du dir mal überlegt, was eigentlich passiert, wenn dein Kühlschrank auf einmal eine Pizza bestellt und nicht du, sondern jemand anders isst die?
Also erstens, wenn jemand meine Pizza isst, dann werde ich fuchsig. Das geht schon mal gar nicht. Aber nein, ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht, weil mein Kühlschrank, glaube ich, noch nicht in der Lage ist, selbstständig Pizza zu bestellen. Sag mal, ja, wie kommst du auf diese Frage?
Ja, worauf ich hinaus will, ist halt mal wieder ein neuer Trend, in dem ein Angreifer mit logischerweise nicht ganz unentgeltlichen Absichten statt die Bank zu hacken, lieber denjenigen hackt, der das Schloss herstellt.
Du meinst also Lieferkettenangriffe, wie wir sie schon ein paar Mal erlebt haben?
Genau. Also im Endeffekt, die Multiplikation oder die Skalierung der eigenen Arbeit, indem statt irgendwie auf eine bestimmte Software zu versuchen, in der Bank zu schießen und hoffen, dass die Löcher hat, also die Pakete, die sowieso standardmäßig in der Software verwendet werden, und davon gibt es hier eine ganze Menge, dass man die hackt und dann dafür sorgt, dass die Entwickler, die die Software schreiben, fleißig für mich arbeiten und das Ganze multiplizieren.
Jetzt könnte man natürlich als erstes fragen, warum gibt es überhaupt Pakete, die in der Software verwendet werden, ne?
Ja, die Pakete, die ich jetzt quasi anspiele, sind mehr oder weniger Bibliotheken. Ja. Wenn jeder Softwareentwickler seinen eigenen Code zu 100% schreiben müsste, dann würde er niemals fertig werden. Entsprechend gibt es halt so Standardbibliotheken, so nennt man die, die man in seinen Code mit einbinden kann, die bestimmte Funktionen für einen ausführen und schlaue Menschen schon in der Vergangenheit gemacht haben, also ne, produktive Faulheit. Ich nehme das, was der andere gemacht hat und es funktioniert offensichtlich gut. Und binde ich ein und dann kriege ich die Funktionalität. So wird ja heutzutage sehr, sehr oft programmiert.
In der Tat, ja. Vor allen Dingen, wenn man das dann noch mit Open Source kombiniert, ne? Also wenn Entwickler solche Bibliotheken entwickeln und sie dann eben auch wieder der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Ich glaube, das hat wirklich die Softwareentwicklung wahnsinnig beschleunigt in den letzten Jahrzehnten an der Stelle. Wäre ja verrückt, wenn jeder seine Bibliothek für die einfachsten Operationen immer wieder von vorne schreiben müsste. Und ich erinnere mich sogar noch an Zeiten, wo die Oberflächen, die Programmoberflächen alle ein bisschen anders aussahen, weil es eben noch keine solchen Frameworks gab, noch nicht solche Standards. Das hat sich heute alles geändert. Heute kann man auf sehr, sehr große Bibliotheken zurückgreifen.
Ja, und gleichzeitig hat man natürlich auch ein erhöhtes Risiko, weil ne, Standardbibliotheken, je nachdem, wo sie herkommen, sind sie entweder ne, Open Source, also öffentlich, wo man den Gesamtcode einsehen kann, oder halt von einem Unternehmen geschützt. Also beides gibt es.
Und wir hatten ja jetzt gerade den Fall aktuell, dass NPM, das Repository, vergiftet wurde von einem Angreifer, wenn man so möchte. Also man schätzt über 500 von diesen Bibliotheken wurden eben mit Schadcode verseucht. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann das überhaupt passieren? Also, weil wie du sagst, wenn eine Firma so das betreut oder so eine Bibliothek zur Verfügung stellt, dann wie kommt der Angreifer dahin? Und da sind eben diese großen Repositories, an denen man sich zentral bedienen kann, natürlich eine riesige Schwachstelle eigentlich.
Ich sag mal, es ist Fluch und Segen zugleich, ne? Zum einen, jeder darf sich daran beteiligen, man kann den Code jederzeit einsehen, man kann dementsprechend auch, man vertraut darauf, dass irgendwer schon diesen Schadcode identifizieren wird. Ja. Also, so funktioniert es halt bei den meisten. Wie es eigentlich funktionieren soll, ist natürlich, dass sich auch jeder daran beteiligt, um diese Identifikation herzustellen und nicht einfach nur darauf zu vertrauen, dass es ein anderer macht. Ne? Teamwork, super, ein anderer macht's. In dem Fall funktioniert es nicht.
Ja, genau. Deswegen wurden jetzt im Rahmen dieses Angriffs auch teilweise Stimmen laut, die gesagt haben, naja, vielleicht muss man dieses Thema Open Source nochmal kritischer betrachten. Ich höre gerade viel in den Medien, dass in Richtung digitale Souveränität wieder mehr Open Source gefordert wird, dass gerade auf staatlichen oder in staatlichen Stellen mehr auf Open Source setzen sollte. Aber gleichzeitig müsste dann ja zumindest die Plattform, auf der das gehostet wird, vielleicht für sowas verantwortlich gemacht werden, fordern einige. Also dieses NPM zum Beispiel wird jetzt über als Plattform bereitgestellt. Also müssen diejenigen, die die Plattform betreiben, nicht dann dafür sorgen, dass das sicher ist?
Ja, das mit der Haftung ist dann natürlich eine ganz schwierige Geschichte, weil jeder, der freiwillig mitmacht, hat natürlich auch freiwilligerweise eine riesige Verantwortung. Aber wie gesagt, viele vertrauen darauf, dass da schon jemand darauf guckt und schaut, ob da irgendwie was eingebaut wurde oder nicht eingebaut wurde. Und in dem Fall, den du jetzt gerade beschrieben hast, da wurde ja also schon ein sehr ausgeklügeltes Szenario eingebaut. Also tatsächlich ein Schadcode, der sich auch noch selbst multipliziert, also ein Wurm. Und der ist ja trotzdem unbemerkt durchgerutscht.
Ja.
Und wenn man jetzt viele, viele Menschen hat, die freiwillig ihre Zeit darauf verwenden oder aufwenden, um das diese Software halt zu programmieren, es ist schwierig, da jemand in die Haftung zu ziehen. Weil die Plattform, die das hostet, die stellt quasi die Drehscheibe bereit.
Mhm.
Die werden sicher die Haftung nicht akzeptieren wollen, sonst schmeißen sie den Kram einfach raus.
Mhm.
Diejenigen, die da die Systeme weiterentwickeln sollen, wenn man jetzt jeden einzelnen davon in die Haftung stellen möchte, dann ist ja, das ist die Todesansage für Open Source.
Ja, dann würde es keiner wahrscheinlich mehr machen, würde keiner mehr Open Source entwickeln. Gleichzeitig muss man ja natürlich die Frage stellen, als Verantwortlicher in einem Unternehmen, der vielleicht eigene Software entwickelt, darf ich überhaupt solche Open-Source-Pakete verwenden? Oder wie stelle ich denn sicher, dass die safe sind, dass die clean sind?
Die gute alte Vergangenheit sah immer so aus, dass wenn möglichst viele Leute diese Pakete runterladen, dann ist es wahrscheinlich sicher und dann kann ich es nehmen.
Mhm.
Was natürlich auch dazu führt, wir haben jetzt in der Vergangenheit schon Log4j kennengelernt, SolarWinds, das ist nicht immer so sicher, wie man das glauben mag, nur weil sehr viele Leute es auch benutzen.
Stimmt, und hier finde ich jetzt das noch ein spannender Punkt, also Log4j war ja zum Beispiel als Bibliothek in ganz vielen anderen Softwaren installiert oder integriert, Software, die auch zum Teil kommerziell vertrieben wurde, das ist ja bei Open Source schon durchaus zulässig. Also man kann eine kommerzielle Software erstellen, die aber Open Source Pakete enthält. Und da ist es natürlich dann umso schwieriger, sozusagen dann nochmal das rauszufinden. Aber wenn ich jetzt selber Software entwickle, um hier jetzt bei dem Beispiel von NPM mit den aktuellen zu bleiben, dann muss ich doch eigentlich schon ganz stark auf dieses Thema Security by Design setzen. Also eigentlich sowas wie statische Security-Scanner. Es gibt ja Tools, die können Code analysieren, um zu schauen, ob da potenzielle Gefahren drin sind. Maschinen sind ja mittlerweile sehr gut darin, Code zu verstehen. Dann muss ich doch eigentlich sowas auf jeden Fall haben, wenn ich Open Source einsetze, also nicht nur eigene Software.
Ja, und wenn man dann gleichzeitig auch schaut, dass die EU ja jetzt den Cyber Resilience Act mit einführt, dann ist man im Endeffekt als Softwarehersteller in der Pflicht, wirklich alle Pakete zu prüfen, bevor ich den dann tatsächlich in Einsatz bringe.
Und wie so oft ist es jetzt wieder so ein Abwägen, ne? Einerseits, also Softwarehersteller, ich denke jetzt gerade so ein paar unserer Kunden, die würden sich wahrscheinlich nicht als Softwarehersteller sehen, aber in Wirklichkeit haben die schon eben ein paar Entwickler, die firmenspezifische Applikationen entwickeln oder manchmal auch nur Schnittstellen oder APIs oder dergleichen. Also im Grunde doch wieder Software herstellen am Ende des Tages.
Mhm.
Und da abzuwägen, okay, was ist mir wichtiger, schnell zu sein und ein gewisses Risiko in Kauf zu nehmen oder das wirklich eben durchzuziehen und da das von Anfang an in diesen DevOps-Zyklus mit einzubauen, dass ich eben auch so einen DevSecOps habe, also auch eine Security Prüfung, so wie man das auch macht ja bei der Softwareentwicklung, bevor man es auf ein Live-System veröffentlicht, das mal in einer Testumgebung zu testen und zu verifizieren, dass das auch alles funktioniert.
Ja, und das ist halt auch da, im Endeffekt das Schwierige daran, weil viele haben in der Vergangenheit bei der Softwareentwicklung hauptsächlich darauf geachtet, dass es möglichst schnell läuft. Und wozu hat es geführt? Hart verdrahtete Passwörter, Hintertüren, sonstige Themen. Man hat ja eine ganze Menge davon kennengelernt, die jetzt aber immer noch bei vielen Unternehmen logischerweise im Einsatz sind, weil ne, wir haben heute nicht nur die beste, neueste, fancy Software im Einsatz in den Unternehmen. Es sind teilweise auch Pakete dabei, die sind uralt, wunderbar, die sind schon mal von den neuen Angriffen weniger betroffen, aber die bringen auch ihre Altlasten mit. Und wenn man sich jetzt natürlich als Security-Verantwortlicher um beides kümmern muss, und seien wir mal ehrlich, was nahezu jedes Unternehmen hat immer noch irgendwo ein Server 2003 rumstehen,
wahrscheinlich,
den man muss. Der hat schon mal Kopfschmerzen. Mhm. Aber wenn man als Geschäftsführer dieses Unternehmens agiert, dann steht man auch in einer gewissen Haftung für bestimmte Themen.
Mhm.
Und dann darf man natürlich auch nicht ganz ausblenden, dass es solche Themen gibt. Ja klar, also nicht jeder muss jetzt IT-Security-Experte werden oder was auch immer, wenn er halt tatsächlich eher, weiß ich nicht, sich auf die Herstellung von Gütern konzentriert und dann auf den Vertrieb. Aber man sollte zumindest ein gewisses Verständnis dafür haben, wie eigentlich Themen bei mir aufkommen können und warum mein Security-Verantwortlicher mich ständig damit dreht, dass ich da auch Geld investieren muss.
Ja, sicher.
Mhm. Also ja, man trifft jeden Tag in dieser Position seine Entscheidung und davon eine ganze, ganze Menge. Und man muss auch ganz klar immer wieder schauen, in welche Richtung fließt das Geld. Ist es das Marketing? Ist es das Personal? Ist es die Sicherheit im Unternehmen? Beziehungsweise, wenn die Security tatsächlich irgendwie auf der Agenda liegt, welche Maßnahme hat eigentlich den größten Effekt? Und das ist ein Thema, mit dem ich mich ja also auch vor kurzem befasst habe. Man glaubt es nicht, aber das ist eine nahezu Gleichverteilung.
Gleichverteilung?
Nahezu. Sicher, man hat so ungefähr 5 Prozentpunkte, würde ich sagen, mehr, wenn man sich auf die Netzwerk-Security erstmal draufstürzt. Weil okay, ohne Firewall, schwierig. Da kann ich auch gleich die Tür ausbauen.
Mhm.
Auf der anderen Seite, ohne vernünftiges EDR, ohne vernünftige Identitätenbehandlung, ohne vernünftiges Monitoring und Überprüfung, funktioniert das auch alles nicht wirklich.
Ja, du kennst, glaube ich, meinen Standardspruch schon, no user, no cry. Also ich glaube, immer die Identität ist sogar noch wichtiger am Ende des Tages, weil sonst kommt so ein Angreifer auch nicht weit an der Stelle. Deswegen fand ich es jetzt auch so spannend, dass dieses Tool oder dass diese Angriffe immer wieder darauf abzielen, eigentlich dann ja doch Zugriffstoken oder Passwörter oder Credentials eben abzufischen an irgendeiner Stelle, damit die Angreifer da weiterkommen. Was kann man denn eigentlich machen, um das abzusichern, damit man eigentlich da möglichst wenig eigentlich überhaupt rumliegen hat? Wenn ich da denke, was ich alleine schon an Konten habe, an verschiedenen Zugriffskonten, sei es im Unternehmen oder privat, dann ist das doch eine Riesenmenge, ne?
Ja, also zum einen hat ja dieser Fall von einem Paid Poisoning und auch andere Fälle schon mal das No User, No Cry, ich sag mal, entwertet.
Findest du?
Naja, wenn der Angreifer sich jetzt nicht mal mehr die Mühe macht, irgendwelche Phishing-E-Mails zu verschicken, sondern sich direkt die maschinellen Zugänge besorgt.
Aber er hat die Zugänge, ne? Also er hat einen User. Also das ist, finde ich, spannend, dass du das sagst. Für mich ist ein User genauso auch natürlich eine Maschinenidentität, die der Angreifer verwenden kann.
Da wäre aber dann natürlich die logische Schlussfolgerung, no User, no Company. Denn wenn du weder maschinelle noch menschliche Anwender hast, dann gibt es nichts, was irgendwie gemacht werden muss.
Ja, aber weißt du, was mich so wundert in dieser ganzen Diskussion? Wir haben jetzt schon seit mehreren Jahren zum Beispiel dieses Thema FIDO 2 Keys. Also FIDO Keys als Anmeldemethode, die im Grunde phishing-resistent ist. Also dieses ganze Thema Phishing könnte man eigentlich mit 20 bis 30 Euro pro User, die man in der Firma hat, erledigen als Risiko. Und trotzdem tun sich die Firmen unglaublich schwer damit, das wirklich auszurollen, das zu implementieren an der Stelle. Ich höre ganz oft das Thema, ja, unsere User, die können damit nicht umgehen und wieder was Neues und oh mein Gott, dann vergisst er seinen Schlüssel zu Hause und dann kommt er nicht ins System. Was mache ich denn dann? Was ist, wo es mir echt schwer fällt, das nachzuvollziehen, weil so ein NPM, der käme da auch nicht weit, wenn das alles auf Feile wäre.
Ja, da wir ja eine Identity- und Access-Management-Beratung sind, unterhalten wir uns tatsächlich sehr regelmäßig über solche Themen. Und ja, sehr, sehr viele Unternehmen, die haben da ein bisschen Bauchschmerzen damit, die Anwender mit, ich sag mal, neuen Themen zu belasten. Dabei ist es eigentlich weniger eine B, sondern eine Entlastung.
Finde ich auch.
Wenn man von den klassischen Attributen wie jetzt Username und Passwort vollständig weggeht,
ja,
dann sind die, würde man zumindest meinen, dass die meisten Anwender da sehr, sehr glücklich wären.
Auf jeden Fall. Ich muss mir nur noch eine PIN merken, die kann ich mir vielleicht noch von meiner Kreditkarte oder von meiner EC-Karte merken und muss einmal mit dem Finger auf den Stick legen, wie ein Schlüssel ins Schlüsselloch stecken. Also ist im Grunde einfacher, als sich ein Passwort mit 16 Zeichen, zwei Sonderzeichen, Groß-Kleinschreibung und Zahlen zu merken.
Ja, und die üblichen verdächtigen Pappenheimer, die dann so ein gutes Stück mal vergessen sollten. Ne? Entschuldigung für die Bezeichnung. Die gehen einmal in die IT, damit für sie ein neuer registriert für den einen Tag, dann danach ist er nicht mehr valide und es zurückzubringen und dann müssen sie halt den wieder mitbringen oder es gibt auch andere Wege, wie man das Ganze dann einstellen kann. Na, hat er seine FIDO-Key vergessen, dann gibt es erstmal die Gesichtserkennung. Möchte er auf sehr vertrauenswürdige Daten zugreifen, dann muss er halt nochmal seinen Ausweis in die Kamera halten. Man kann es halt tatsächlich auf verschiedensten Wegen einbetten. Und auch beim Fingerprint, also es gibt kaum noch ein Unternehmensnotebook, was heutzutage keinen Fingerprint
mehr mitbringt. Ne? Ja. Und das ist wirklich echt einfach an der Stelle. Wenn wir es also so zusammenfassen, was ich jetzt verstanden habe, dieser Angriff zeigt mal wieder dieses Thema auf die Lieferkette, wie du schon gesagt hast, SolarWinds, Log4j, das waren alles schon große Angriffe, die wir kannten. Das erste Mal, dass jetzt so ein Lieferkettenangriff so einen Wurmcharakter hat, also dass sich der Angreifer von Paket zu Paket selbstständig eigentlich weiter vergiftet an der Stelle. Und das ist natürlich etwas, wo man, weil es eben an so vielen Stellen eingebunden ist, weil es Open Source ist, sich die Entwickler Gedanken darüber machen müssen, wie gehe ich in Zukunft damit um? Habe ich eigentlich genügend Security-Maßnahmen in meinem Entwicklungszyklus auch drin, um sowas überhaupt erkennen zu können in Zukunft?
Ja, und am Ende betrifft es ja dann wirklich alle von uns, weil in jedem Unternehmen kann es halt passieren, dass es über verschiedenste Wege halt Schadsoftware irgendwie reinkommt. Man kann sich davor nicht absichern, auch nicht dadurch, dass man jetzt sagt, ich kaufe nie wieder Software, weil dann hat man wieder den Server 2003, den man vor 30 Jahren gekauft hat und was nun. Die Angriffe entwickeln sich weiter. Ne? Ein Wurm wird irgendwann auch KI gesteuert.
Absolut, wahrscheinlich, ja.
Und deswegen ist es halt wirklich, wirklich wichtig, seine Security regelmäßig zu prüfen auf ihre Wirksamkeit, permanent zu überwachen, ob da vielleicht irgendwas ist, was man bekannterweise schon mal sehen kann. Und dafür zu sorgen, dass zumindest solche Basics wie eine gut gepflegte Firewall, Identitätenverwaltung und alles, was halt dazu gehört, in irgendeiner Weise schon da ist.
Gut. Falls Sie sich mit dem Thema näher beschäftigen wollen, dann verlinken wir natürlich gerne einen Artikel aus den deutschen Medien dazu in den Shownotes. Eine einfache Übergangslösung, um jetzt erstmal dem Problem vorläufig Herr zu werden, solange es noch akut ist, je nachdem, wann Sie diese Folge hören, ist eine Version des Paketes, von dem Sie wissen, dass es nicht kompromittiert ist, festzupinnen, also keine automatische Aktualisierung im Hintergrund. Und wenn Sie uns Feedback zu dieser Folge geben wollen, dann schreiben Sie gerne an sicherheitsfragen@ölf.de.
Vielen, vielen Dank. Das war die beste Zusammenfassung seit Jahren. Bis zum nächsten Mal.